NDR Info. Streitkräfte und Strategien.
Seit mehr als 3 Jahren tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und immer wieder gibt es Momente, die uns noch mehr als sonst, die uns besonders aufhorchen lassen. Ich jedenfalls bin heute mit einer Nachricht im Radio aufgewacht, die mich erstmal besorgt hat. Mit einer Aussage von Polens Ministerpräsident Donald Tusk.
Heute Nacht kam es zur Verletzung des polnischen Luftraums durch eine große Zahl russischer Drohnen. Die Drohnen, die eine unmittelbare Bedrohung waren, wurden abgeschossen.
Einige dieser Drohnen seien aus dem ukrainischen Luftraum gekommen, andere aus Belarus. Wie ist dieser Vorfall in Polen einzuschätzen? Was sagen die Ukraine, Russland, die EU und die NATO dazu? Und welches Konfliktpotenzial hat das Ganze? Das sind Fragen, die wir in den nächsten Minuten beantworten wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Astrid Korall.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Mittwoch, der 10. September. Wir zeichnen diesen Podcast um 16.30 Uhr auf.
Dass NATO-Staaten im Baltikum oder auch Polen Verletzungen ihres Luftraums melden, das ist ja nicht neu. Allein in den vergangenen Wochen gab es mehrere Vorfälle, bei denen feindliche Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. Und im November 2022, daran werden sich sicherlich noch einige erinnern, schlug in einem ostpolnischen Dorf eine Rakete ein, 2 Männer starben und soweit bekannt soll sich damals eine ukrainische Flugabwehrrakete verirrt haben. In der Nacht zu Mittwoch sollen nun, wir haben Ministerpräsident Tusk eben gehört, russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzt haben. Stefan, warum hat dieser Vorfall offensichtlich eine andere Dimension?
Na, weil bislang lediglich Überflüge gemeldet wurden oder eben Abstürze einzelner, möglicherweise fehlgeleiteter oder von ukrainischer Luftabwehr in Grenznähe gestörter russischer Drohnen, was Warschau dann als sozusagen fahrlässige Verletzung des polnischen Luftraumes eingestuft hatte. Diesmal, Astrid, sah Polens Militär aber eine echte Gefährdung der Bevölkerung, schlug Alarm und befahl den Abschuss etlicher Drohnen. Der Luftraum soll ja in der Nacht zum Mittwoch 19 Mal verletzt worden sein. Das zog sich also über etliche Stunden hin. Zumindest einige der Drohnen, so hören wir, sollen auch wirklich bewaffnet gewesen sein. Deshalb stiegen Kampfjets auf, neben polnischen F-16 übrigens auch niederländische F-35. Deshalb der Abschuss von mindestens 3, möglicherweise mehr Drohnen. Deshalb die vorübergehende Einstellung des Flugverkehrs an manchen Airports und die Warnungen an die polnische Bevölkerung. Polen ging und geht also aus von einem aggressiven Akt, von einer gezielten und gefährlichen Provokation.
Die, Stefan, ja, Russland zugeschrieben wird. Man geht davon aus, dass es russische Drohnen waren. Aber ist das wirklich so? Und was sagt Russland eigentlich dazu?
Na ja, zunächst mal zu den Fakten. Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau wurden bisher 7 Drohnen sowie Trümmerteile einer Rakete sichergestellt. Die Geschosse seien von unbekannter Herkunft, so erklärte eine Ministeriumssprecherin auf einer Pressekonferenz in Warschau. Wir haben aber noch keine Trümmerteile präsentiert bekommen und bislang keine Belege gesehen, aus denen eindeutig abzuleiten wäre, dass die Drohnen aus Russland kamen. Und Astrid, selbst kyrillische Schriftzeichen und der Aufdruck Made in Moskau wären ja kein echter Beweis. Anders als die Ministeriumssprecherin hatte ja Polens Ministerpräsident Tusk und auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gesagt, man habe Hinweise darauf, dass die Drohnen von Russland absichtlich auf Polen abgeschossen worden waren. Es sollen übrigens Kampfdrohnen des Typs Shahed gewesen sein, also diese von einem 2-Takt-Motor angetriebenen Delta-Flügler mit einer Spannweite von etwa 2,5 Metern. Dieser Drohnentyp wurde ursprünglich im Iran entwickelt, wird aber von Russland inzwischen in Massenproduktion hergestellt und gegen die Ukraine eingesetzt.
Und wie sieht es aus mit den Reaktionen aus Moskau?
Ja, nach stundenlangem Schweigen kamen von dort erste Stellungnahmen, etwa diese: Der Kreml möchte sich nicht zu den Vorwürfen einer Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen äußern. In diesem Fall sei das Verteidigungsministerium für Kommentare zuständig. Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf Nachfrage von Journalisten. Und dann, Zitat, Die Führung von EU und NATO werfen Russland täglich Provokationen vor, meist ohne zu versuchen, dafür irgendeine Argumentation vorzulegen. Zitat Ende. Peskow zog also einmal mehr, Astrid, grundsätzlich die Glaubwürdigkeit westlicher Vorwürfe in Zweifel und ergänzte, die polnische Führung habe seines Wissens noch keinen Kontakt zu Moskau nach dem Vorfall aufgenommen. Ob es stimmt, wissen wir nicht. Aber zuvor hatte eine Äußerung eines russischen Diplomaten die Runde gemacht. Der Geschäftsträger der russischen Botschaft in Warschau, Andrei Ordasch, wurde von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti mit folgendem Satz zitiert: Wir halten die Vorwürfe für haltlos. Es wurden keinerlei Beweise vorgelegt, dass die Drohnen russischen Ursprungs sind. Zitat Ende. Dass wir, so gerät aus meiner Sicht zumindest, eine Abstimmung mit höheren Stellen in Moskau. Und konkret zu den Drohnen äußerte sich kurz vor unserer Aufzeichnung eben dann doch noch ein Wladimir Dschawarow im Föderationsrat, Vizechef des Auswärtigen Ausschusses.
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum Russland seine Drohnen über Polen fliegen lassen sollte. Wir überwachen unseren Drohneneinsatz sehr aufmerksam. Ich schließe hundertprozentig aus, dass so etwas als militärische Aktion passieren könnte.
Unsere Russland-Korrespondenten vermuten, dies könnte die offizielle Verteidigungslinie des Kreml werden, Astrid.
Jetzt haben wir die Reaktion aus Russland gehört, Stefan. Wie bewertet denn die ukrainische Regierung diese Lage?
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj sprach von einem äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa. Die Verletzung des polnischen Luftraums sei zudem kein Versehen gewesen. Schon in der Vergangenheit hätten einzelne russische Drohnen, so Selenskyj, die Grenze überquert und kurze Distanzen im Luftraum von Nachbarländern zurückgelegt. Dieses Mal sei das Ausmaß aber viel größer und Russland habe die Drohnen zudem gezielt in den polnischen Luftraum gesteuert. Selenskyj forderte die Verbündeten Kiews auf, entschieden auf diesen Versuch Russlands zu reagieren, das EU- und NATO-Land Polen zu demütigen, so wörtlich. Selenskyj erklärte dann, Zitat, Russland muss zu spüren bekommen, dass die Reaktion aller Verbündeten auf diesen Eskalationsschritt und mehr noch auf den Versuch, eines der wichtigsten Länder in Europa zu demütigen, klar und entschieden sein wird. Zitat Ende.
Im Europaparlament in Straßburg hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute ihre jährliche Rede zur Lage der Union gehalten. Wiederkehrendes Thema ist darin seit 2022 der Krieg gegen und die Unterstützung für die Ukraine. Und heute hat sie sich natürlich auch zu den Drohnen über Polen geäußert. Man habe eine rücksichtslose und beispiellose Verletzung des polnischen und europäischen Luftraums durch mehr als 10 russische Shahed-Drohnen erlebt, erklärte von der Leyen, und Europa stehe Polen in voller Solidarität bei. Hören wir noch mal rein, was Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius zu dem Vorfall gesagt hat. Er hat ihn nämlich auch deutlich verurteilt.
Es gibt definitiv keine Anlässe zu vermuten, dass es sich hier um Kurskorrektur, Fehler oder dergleichen handelt. Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen. Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können. Was uns das lehrt, ist das, worüber wir seit 2 Jahren mindestens regelmäßig reden, dass wir mit einer ständigen Bedrohung haben durch Provokationen russischer Streitkräfte im baltischen Luftraum, in der Ostsee, im Wasser, Untersee, aber eben auch in Mitteleuropa durch hybride Angriffe oder eben durch solche Flüge.
Ähnliche Töne, Stefan, schlugen auch andere Politiker an. Welche Reaktionen hast du noch mitgebracht?
Die große Empörung und die demonstrative Solidarität mit Polen spiegelt sich auch in der Reaktion der NATO. Generalsekretär Mark Rutte unterstrich, dass die Abwehr der Drohnenangriffe nicht allein nur durch Polens Streitkräfte erfolgte, sondern auch durch die Beteiligung von Niederländern, italienischen Airwax-Flugzeugen und deutschen Patriot-Systemen. Er danke den Piloten und allen Beteiligten zu dieser unverzüglichen und gekonnten Reaktion.
Several allies were involved alongside Poland. This included Polish F-16s, Dutch F-35s, Italian AWACS, NATO multirole tanker transport and German Patriots. I commend the pilots and all who contributed to this quick and skillful response.
Auch Rutte macht übrigens ausdrücklich Russland verantwortlich für die Vorfälle.
Und Stefan, als Reaktion auf diesen Vorfall hat das NATO-Mitglied Polen Konsultationen der Bündnispartner nach Artikel 4 des NATO-Vertrages beantragt. Was genau heißt das?
Ja, das habe ich auch nochmal nachgelesen. Im NATO-Vertrag steht da wörtlich und relativ knapp, Zitat, die Parteien werden einander konsultieren, wenn nach Auffassung einer von ihnen die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist. Zitat Ende. Dieser Artikel wurde seit Gründung des Bündnisses 1949 übrigens 7-mal in Anspruch genommen, zuletzt am 24. Februar 2022, also dem Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und beantragt wurde das aus diesem Anlass dann nicht etwa von Frankreich, von Deutschland oder Großbritannien, sondern von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tschechien und der Slowakei.
Und das sind dann quasi Gespräche, die die Bündnispartner untereinander führen. Bekannter als dieser Artikel 4 ist Artikel 5 des NATO-Vertrages, der ja besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen NATO-Staat oder mehrere als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Dass Polen jetzt um militärische Unterstützung der Bündnispartner bittet, das ist aber eher unwahrscheinlich, oder?
Also nach allem, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen, also am späten Mittwochnachmittag, halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Die NATO musste ja nach der mehrfachen massiven Verletzung ihres Luftraums Geschlossenheit und Entschlossenheit zeigen. Aber niemand im Bündnis dürfte ein Interesse daran haben, die Lage jetzt militärisch zu eskalieren.
Was bedeutet das denn nun alles für die Sicherheit an der NATO-Ostflanke? Welches Konfliktpotenzial droht da jetzt? Oder war das, wenn es denn tatsächlich Absicht von russischer Seite gewesen sein sollte, was wir im Moment noch nicht wissen, war das vielleicht auch nur eine einmalige Sache?
Also viele Beobachter hatten ja erwartet, dass Putin eines Tages den Westen testen würde. Deshalb bemüht sich die NATO und bemüht sich auch Deutschland so um die Verstärkung der Ostflanke, etwa im Baltikum. Der gesamte Ostseeraum ist ja längst Spannungsfeld, wir wissen das, wenn nicht gar Konfliktraum. Die Antworten von EU und NATO werden aber vermutlich eher in weiteren Sanktionsmaßnahmen gegen Russland und verstärkter Militärhilfe für die Ukraine liegen. Ja, und ob Putin weitermacht, sozusagen nadelstichartig, das kann man zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht seriös einschätzen.
Am Donnerstag dieser Woche startet nun auch noch die größte russische Militärübung seit Jahren. Die findet in Belarus statt, hauptsächlich, und sie nennt sich Zapad. Wie groß ist denn die Sorge jetzt nach diesem Vorfall auch in Polen bei den Anrainerstaaten?
Ja, also wie groß die für den Zeitraum vom 12. bis 16. September ja groß angekündigte russisch-belarussische Militärübung Zapad in Belarus dann wirklich wird, das warten wir mal ab. Zapad heißt ja Westen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, der geht von rund 13.000 übenden Soldaten in Belarus aus und weiteren 30.000 auf russischem Gebiet. Nach Angaben aus Minsk soll das Manöver allerdings gegenüber den ursprünglichen Planungen verkleinert und von der Westgrenze ins Landesinnere verlegt worden sein, um die Spannungen mit dem Westen zu verringern, so heißt es. Wachsam sind die Anrainerstaaten aber auf jeden Fall, Astrid, denn niemand hat vergessen, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin die Ukraine im Frühjahr 2022 nach einer ähnlichen Übung überfallen ließ. Der massive russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine hatte ja damals Europa und die USA alarmiert, aber Warnungen des Westens hat Putin dann in den Wind geschlagen, wie wir wissen. Bei Zapad 2025 gehen einige Militärexperten jetzt davon aus, dass bei diesen Manövern sichtbar werden könnte, wie sich Russland einen Krieg gegen die NATO vorstellt. In diesem Jahr sollen bei den Militärmanövern auch der Einsatz taktischer Nuklearwaffen sowie der atomwaffenfähigen Rakete Oreshnik geprobt werden. Dass Putin seine militärische Macht demonstrieren, also sichtbar machen will, kann man vielleicht aus der Tatsache ableiten, dass westliche Journalisten vom belarussischen Außenministerium offenbar eingeladen werden, am 15. September vom Zapad-Manöver zu berichten. Und eventuell, Astrid, können so auch die Korrespondentenkollegen des ARD-Studios Moskau dabei sein, die bekanntlich fast nur noch von außerhalb Russlands berichten können, weil ihnen seit langem die Akkreditierung verweigert wird.
Auf der einen Seite haben wir also dieses Zapad-Manöver und auf der anderen Seite proben die Bundeswehr und 13 Partnernationen den Schutz des Ostseeraums. Also fast parallel kommt das zusammen.
So ist es. Eine seit langem geplante Übung, übrigens nicht im großen NATO-Rahmen, genau genommen sogar eine Manöverserie. Konkret übt die Bundeswehr derzeit die schnelle Verlegung von rund 1000 Gefechtsfahrzeugen, von Bergepanzern, Sanitäts-Lkw und Personal von Rostock mit Frachtschiffen über die Ostsee nach Litauen. Dort nehmen die Truppen und Fahrzeuge dann an der Großübung Quadriga 2025 teil, was sich, wie vor Wochen angekündigt, zeitlich ein paar Tage mit Sappat 2025 überschneiden wird.
Vielen Dank, Stefan, für diese umfassende Information. Und wir bei Streitkräfte und Strategien werden die Übungen weiter im Blick haben, genau wie die Entwicklungen rund um den Vorfall in Polen. Für heute war es das mit dieser Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Folge gibt es am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Astrid Korall
und Stefan Niemann. Zum Abschluss haben wir noch einen Tipp aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Hallo, ich bin Lena Bodewein. Für unseren Podcast Synapsen, Wissenschaft und Gesundheit habe ich mich mit Trauer beschäftigt. Wie können wir gesund trauern? Was passiert in unserem Hirn, wenn wir trauern? Wieso holen Menschen auf einer indonesischen Insel alle 3 Jahre ihre Toten aus den Gräbern? Wie hat sich unsere Trauerkultur verändert? Was ist eine anhaltende Trauerstörung? Und wie sieht die Zukunft des Trauerns aus? Womöglich mit Avataren und virtuellen Gedenkstätten. All das hören Sie in unserer aktuellen Folge Synapsen, Wissenschaft und Gesundheit, gesund trauern, in der ARD Audiothek.